meine Arbeit über den Hilfsfonds und über die Mission und Ziele und Hintergründe des Hilfswerkes erzählen. Am besten habe ich mir gedacht, fange ich an, indem ich euch die Diashow zeige. Dann könnt ihr auch noch ein bisschen, die dauert ungefähr 8 Minuten, dann könnt ihr auch noch ein bisschen weiter was essen. Und in der Zeit verteile ich so Heftchen mit Sammlungen von Buchstellen, die sozusagen die Grundlage unserer Arbeit darstellen. Und werde dann später möchte ich noch ein paar Erklärungen geben und bin auch gerne bereit, Fragen zu beantworten, auch direkt schon zu den Dias, wenn ihr welche habt. Und dann werde ich einige Leute bitten, einfach einen bestimmten Vers aus diesem Heftchen vorzulesen. Ich verteile jetzt einfach mal und lasse den Film laufen. Ah, kann man das am Ton kann man schlecht anschließen, ne?
Nee.
Ja, okay. Also den Ton kann ich leider nicht anschließen, das spielt Hintergrundmusik, aber ist nicht so wichtig.
Sollte im Vordergrund stehen.
Das Erste, was ich hier schon gelesen habe, steht, dass das Wort Gottes ist. Das ist nicht mehr
das Wort Gottes. Warte doch mal einen Moment ab.
Okay.
Wir
aber es steht hier.
Ja, bitte, gerne.
Die äthiopischen Juden, wir waren zufällig 1985 in Israel und haben erlebt, wie die ersten äthiopischen Juden nach Israel kamen. Es war so ein überwältigender Eindruck. Die haben sich alle hingeworfen und den Boden.
Ja, danke. Das haben wir auch erlebt zum Teil. Ich war jetzt neulich auch sozusagen auf einer Dienstreise mit in Israel und wir haben auch ein Flugzeug mit äthiopischen Neueinwanderern begrüßen dürfen und haben auch erlebt, wie sehr die sich gefreut haben. Wir hatten dann hinterher auch die Gelegenheit, ein Eingliederungszentrum für diese äthiopischen Neueinwanderer im Süden des Landes, in Sderot, nur ein paar Kilometer vom Gazastreifen entfernt, haben so dieses Eingliederungszentrum besuchen können. Und haben dann hinterher erfahren, dass die dann natürlich auch eingewiesen werden mussten, wie sie dort ihre Schutzräume finden, jetzt im letzten Gaza-Konflikt, als diese Hunderten von Raketen geflogen kamen. Genau, kann man nur ja, für diese Menschen auch beten. Ja, ich sage vielleicht noch ein bisschen mehr.
Danke. Erstmal so ein bisschen
genau.
Das aufnehmen, was eben angeklungen ist.
Wie? Was?
Das aufnehmen, was eben angeklungen ist. Der Unterschied ist zwischen dem Volk Israel, warum ihr eben tatsächlich um die Juden bemüht und wo die Differenzierung zum Staat Israel auch ist.
Ja, kann ich gerne machen, aber ich denke, ich sage vielleicht eher noch ein bisschen was Allgemeines zur Arbeit und zu eben EZA. Genau, also um ein bisschen noch auszuholen zu dem, was im Film schon zu sehen war. Ja? Ja, ich versuche es gerne. Also danke erstmal, dass ihr den Film so aufmerksam auch nicht gelauscht, aber ihn mit angesehen habt. Er hat versucht, einige Impressionen aus unserer Arbeit zu geben und die Arbeitsschwerpunkte zu vermitteln. Begegnung, Versöhnung und Rückkehr. Also EZA wurde vor 20 Jahren gegründet als christliches Hilfswerk mit dem Auftrag, sozusagen ein Segen für das jüdische Volk zu sein. Und das vor dem Hintergrund zum einen der deutsch-jüdischen Geschichte und der besonderen Last und Schuld, die auf unserem Volk deswegen liegt. Aber die deutsch-jüdische Geschichte ist natürlich auch nicht zu trennen von der christlich-jüdischen, denn der Antisemitismus, der in der Kirchengeschichte über 2000 Jahre hinweg immer stark vertreten war, natürlich auch eine mit der Wurzeln und mit der Gründe war, warum es zum Holocaust und es zum Faschismus hat kommen können. Also ist auch hier der Auftrag, nicht nur als Deutsche Buße gegen dem jüdischen Volk zu tun, sondern auch bewusst als Christen. Und deswegen hat eben EZA den Auftrag, das jüdische Volk auch zu segnen durch praktische Hilfe. Und das tun wir, indem wir Begegnungen schaffen, indem wir uns mit jüdischen Menschen treffen, indem wir an Bußveranstaltungen teilnehmen, indem wir Holocaust-Überlebende besuchen. Bei sich zu Hause in St. Petersburg, in Minsk, hatten wir eine Reise zum 70. Jahrestag des Kriegsbeginns. Wir machen Reisen in die Ukraine und nach Israel. Jetzt hat eine Reise stattgefunden nach Arad und Beersheba,
um dort in Altersheimen Holocaust-Überlebende zu treffen, um sich ihre Geschichte anzuhören, um bewusst zu kommen als Christen und als Deutsche natürlich, um zu sagen, wir sind uns der Geschichte bewusst und wir kommen, um Buße zu tun für das, was in unserer Nation geschehen ist. Und wir hören uns die Lebensgeschichten dieser Menschen an. Und natürlich ist es oft, viele Christen kommen, gehen in so eine Reise oder zu einer Begegnung mit Holocaust-Überlebenden, manchmal auch mit einer persönlichen Last, mit einer persönlichen Familiengeschichte, dass vielleicht ein Großvater oder Vater oder sonstiger Verwandter vielleicht ein SS-Täter irgendwo in Osteuropa war oder einfach in der Wehrmacht mitgekämpft hat und man nicht wirklich mehr hundertprozentig nachvollziehen kann, was hat er eigentlich gemacht in der Zeit. Manche Leute kommen mit einer persönlichen Last und manche einfach nur mit der Last der Erkenntnis, dass unser Volk diese Schuld auf sich geladen hat und dass die Kirche zu der Zeit im Prinzip geschwiegen hat. Gut, es hat immer Leute gegeben, die dagegen aufgestanden sind, die das nicht mitgemacht haben, aber ein Großteil der Kirche, kann man sich darüber streiten, ob das dann wirklich Leib Christi war oder nicht, aber wir haben immer vom jüdischen Volk, wir die Kirche als Kirche wahrgenommen. Unsere Differenzierung, wer ist echter Gläubiger, wer ist Wiedergeborener, wer gehört zum Leib Christi, wer nicht, was wir oft machen, das wird vom jüdischen Volk nicht wahrgenommen. Alles, was christlich ist, ist christlich, das sind Christen, da werden diese Unterscheidungen nicht gemacht. Deswegen haben wir als Christen diese Verantwortung vor dem jüdischen Volk, uns diese Schuld einzugestehen, das Versagen des Christentums, weil das Evangelium rechtfertigt nirgendwo irgendeine der schlimmen Handlungen der Verfolgung des jüdischen Volkes, die im Laufe der Kirchengeschichte passiert sind. Und so besuchen wir diese Holocaust-Überlebenden und hören uns ihre Geschichten an und schreiben sie auf, manchmal veröffentlichen wir sie. Und was wir da oft erfahren ist, wenn wir kommen, wir lesen oft auch einen bestimmten Vers vor, den ich auch gleich jemanden vorlesen lasse, der ist auch sehr, sehr aussagekräftig. Und in solchen Begegnungen, wir nehmen manchmal Musikinstrumente mit, wir singen hebräische Lieder, die manchmal diese Menschen in ihre Jugend zurückversetzt, noch vor dem Krieg, wo auch sozusagen im Kommunismus war ja auch, also wir besuchen, Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht klar gesagt habe, meistens Menschen in der ehemaligen Sowjetunion oder auch in Israel sind es dann oft Holocaust-Überlebende, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel eingewandert sind. Also die sind im Kommunismus aufgewachsen und im Kommunismus war natürlich Religionsausübung und Christentum wie Judentum verboten. Dennoch in der Zeit vor dem Krieg war das alles noch nicht so ausgeprägt. Also Menschen, die vor dem Krieg aufgewachsen sind als Kinder, haben noch jüdische Kultur und jüdische Bräuche, jüdische Gesänge mitbekommen. Und wir versuchen dann hebräische Lieder zu spielen, dass diese Menschen sich ihre Herzen öffnen und sie Musik spricht der Menschen noch auf einer anderen Ebene an, als einfach nur Worte. Und das ist unser Verlangen, dass sie so ein bisschen an ihre Jugend, an ihre Kindheit erinnert werden. Wir hören uns ihre Geschichten an und sagen ihnen, dass es uns ernsthaft leid tut, dass wir als Christen kommen, um um zu sagen, das soll nie wieder geschehen und dass wir uns mit dem, was passiert ist, auch gegen Gott und gegen das jüdische Volk versündigt haben. Also wir kommen mit einer Haltung der Buße. Viele Menschen kommen mit und haben dann das Verlangen, auch die einzelne Person um Vergebung zu bitten, was vielleicht ein Großvater oder so getan hat. Und es ist natürlich immer, die meisten Juden antworten immer, sie können nicht für den Holocaust vergeben. Das ist auch klar, das ist eine Riesenlast, die kann ein einzelner Mensch nicht vergeben. Aber was wir immer wieder erleben, dass wenn eine einzelne Person für das um Vergebung bittet, was diese einzelne Familie durchstehen musste, dass dann diese Menschen sagen können, ja, das können wir vergeben und das vergeben wir auch gerne. Und oft erleben wir, dass in diesen Begegnungen sich wirklich Herzen öffnen, dass die oft sind es Menschen, die natürlich noch Jiddisch oder Deutsch irgendwo können, sei es, weil sie eben in Osteuropa aufgewachsen sind, wo Jiddisch in jüdischen Dörfern gesprochen wurde, oder weil sie im Konzentrations- oder Arbeitslager zwangsläufig Deutsch lernen mussten, es gelernt haben. Die haben Probleme, Deutsch zu hören, die wollen zuerst nicht unbedingt, dass Deutsche kommen, aber wenn wir da mal da sind, also wir besuchen die durch jüdische Organisationen, durch Synagogengemeinden, durch Hilfsorganisationen, die diese Liste von Zugehörigen haben, die wir sagen, wir besuchen einen gewissen Ort, fragen dort bei der jüdischen Gemeinde an, könnt ihr uns alle Überlebende des Holocaust in eurem Ort organisieren? Wir würden gerne eine Veranstaltung mit denen machen, laden die ein zu einem Kaffee oder zu einem Abendessen und genau, machen dann ein bisschen Musik und stellen unsere Arbeit vor, sagen, warum wir hier sind. Und ja, das ist, Entschuldigung, ich wollte noch ein bisschen ausholen, dass sich eben Herzen öffnen, dass Menschen dann plötzlich auch selber anfangen, wieder ein Lied mitzusingen. Oder was natürlich auch mit noch ein Hintergrund ist, dass wir wünschen, dass viele dieser Menschen, die so viel Schlimmes erlebt haben und dadurch ihren Gottesbezug total verloren haben, dass wir ihnen wirklich ein bisschen wieder ermöglichen, ihren Gott wiederzufinden. Indem wir sagen, es ist klar, dass wir kommen als Christen, wir evangelisieren nicht direkt, weil sonst würden die Türen gleich zugehen. Wir können nicht mit den Menschen beten in dem Sinne, dass sie Lebensübergabe haben und lauter so Sachen. Aber wir können ein Zeugnis sein, indirekt, indem wir sagen, wir sind hier als Christen und wir kommen mit einer Haltung der Buße und wir möchten auch für euch beten, damit ihr euren Gott wiedererkennt. Und wir geben ihnen auch diese Bibelstellenhefte und es ist immer unser Verlangen, dass sie sozusagen Bezug zum Wort Gottes wiederfinden. Und dass sie sehen, dass wenn Christen kommen, dass sie ja, es dadurch letztendlich doch ihren Gott wiederfinden. Also das ist immer ja, unser Verlangen auch mit dabei. Ja, eben EZA, wie gesagt, wurde vor 20 Jahren gegründet, vor diesem Hintergrund. Es war damals auch noch ein ganz wichtiges Thema, dass die Sowjetunion gerade zusammengebrochen ist und dass viele jüdische Menschen, die über Jahrzehnte in der Sowjetunion im Prinzip gefangen waren, weil sie durften ihren Glauben nicht ausleben und sie hatten oft den Wunsch, nach Israel auszureisen, in sozusagen die Heimat ihrer Väter zurückzukehren. Und, aber viele zur damaligen Zeit konnten das nicht, weil sie in armen Verhältnissen gelebt haben. Und dann hat eben EZA auch mit einer Schiffslinie sozusagen mitfinanziert und begründet, die von regelmäßig monatlich von Odessa aus dem von der ukrainischen Schwarzmeerküste nach Haifa in Israel jüdische Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel gebracht hat. Sagen, dass sie Aliyah machen konnten. Aliyah, wir kennen das alles aus den Psalmen. Aliyah ist das hebräische Wort für Wallfahrt. Ihr wisst, es gibt so 15 Wallfahrtspsalmen, die die Israeliten zu den hohen Wallfahrtsfesten immer gebetet und gesungen haben, als sie zu Pessach, zu Shavuot und zum Laubhüttenfest nach Jerusalem mussten die ja, war vom Gesetz vorgeschrieben, zu diesen drei hohen Festen nach Jerusalem zum Tempel pilgern. Und da wurden diese Lieder gesungen. Und sozusagen Jerusalem liegt in den Bergen und wenn man aus dem Rest des Landes sich nach Jerusalem begibt, begibt man sich nach oben, man geht hinauf. Das war der Sprachgebrauch, man steigt auf. Das ist das Wort Aliyah, das heißt Aufstieg. Und im alttestamentlichen Kontext war es diese Pilgerreise, diese Pilgerung nach Jerusalem. Im heutigen Kontext bezieht es sich auf die Rückkehr der Juden aus aller Welt nach Israel, nach Zion, nach Jerusalem. Und das war ein Auftrag, den der Gründer von eben EZA, das war damals ein Schweizer Geschäftsmann, Gustav Scheller, gespürt hat von Gott, dem jüdischen Volk jetzt in dieser Situation, in der sie die Chance haben, nach Israel zurückzukehren, ihnen dabei beizustehen und sie dabei zu unterstützen. Spreche ich laut genug für hinten, ja? Nee, noch nicht ganz. Ja, okay. Dann schlage ich vor, wir gehen mal dazu über, ein paar Verse zu lesen. Ich möchte jemand bitten, wer das möchte, auf Seite 6 den Vers Jesaja 40, 1 vorzulesen. Wer auch immer möchte, ja, bitte.
Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden.
Ja, danke. Also hier der erste Vers ist, tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Und das ist sozusagen der wichtigste, die wichtigste Mission, die eben Ezer hat, eben das jüdische Volk zu trösten. In einer Zeit, in der es sehr viel Leid erfahren hat, in der es sehr viel Hass und Antisemitismus immer erfahren hat und immer erfährt. Dass wir als Christen, die dem jüdischen Volk sehr viel schulden, weil die ganzen Schriften sind im Prinzip alle jüdisch, unser Messias ist jüdisch, das heißt, Paulus sagt, das Heil kommt von den Juden. Das Heil, das wir haben, haben wir durch das jüdische Volk, durch Jesus bekommen. Und also als Christentum stehen wir in einer sehr großen Schuld dem jüdischen Volk gegenüber. Und man muss auch sagen, durch die, auch wo wir als Christen natürlich immer ein Zeugnis sein wollen dem jüdischen Volk gegenüber, dass sie auch ihren ureigentlichen jüdischen Messias auch erkennen, muss man auch im Kontext der Kirchengeschichte sehen, dass wenn immer das Christentum Christus dem jüdischen Volk gepredigt hat, die Erfahrung des Judentums waren, dass wenn sie es nicht angenommen haben, danach das Schwert kam. Dass sie zwangsgetauft oder dass sie verfolgt wurden. Also das ist das jüdische kollektive Bewusstsein, das muss man wirklich verstehen. Deswegen muss man, wenn man in dem Bereich tätig ist und wenn man es auf dem Herzen hat, ein Zeugnis dem jüdischen Volk gegenüber zu sein, muss man wissen, dass man nicht das genauso angehen kann, wie wenn wir Deutsche oder wo auch immer wir herkommen, unsere Völker mit dem Evangelium zu erreichen versuchen. Weil die Erfahrung ist, wenn Christen kommen mit dem, was sie die gute Nachricht kennen, dann heißt das für uns Verfolgung. Das muss man wirklich realistisch sehen. Das ist das kollektive Bewusstsein des jüdischen Volkes. Das Kirche, Kreuz heißt Schwert, heißt Verfolgung. Und das hat damit zu tun, weil das christliche Zeugnis war. Es war kein Zeugnis der Liebe, es war kein Zeugnis der Erlösung, es war kein Zeugnis der Achtung, wie es Jesus eigentlich vorgelegt hat und vorgeschrieben hat in seinem Wort, sondern es war ein Zeugnis der Verfolgung. Und deswegen ist eigentlich der einzigste Ansatz, wie wir dem jüdischen Volk heute dienen können, ist zu trösten. Und wirklich, ihr kennt ja die Geschichte von Ruth. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Das, ich glaube, als Christentum heute, unser Verhältnis zum Judentum sollte davon bestimmt sein, dass wir uns bedingungslos an die Seite des jüdischen Volkes stellen. Das spielt schon auch noch mit rein. Also man kann die Sache nicht davon trennen.
Ich muss aber bekennen, ich habe mich lange Zeit mit den Juden beschäftigt, mit der Geschichte in Deutschland, nicht nur in letzter Zeit. Ich bin, was im Betrieb geschehen ist. Ich glaube, das kann nur heißen, egal wie wir jetzt die Texte sehen, ob wir auf uns beziehen oder auf Israel, für mich ist die Entscheidung, ich werde mich jeder Kritik an einem Juden oder am Staat Israel enthalten. Nach dem, was wir auf uns geladen haben, kann jedem nur empfehlen, mal 5 bis 7 Mal nach Neuengamme zu fahren und sich die Schicksale da anzugucken, die Originalanzeige gucken, die SS-Stärken da zu sehen, die Tagebuchaufzeichnungen zu sehen, die Befehle zu sehen, den Himmel da herumlaufen zu sehen. Ich glaube, für einen Deutschen verbietet sich in dem Punkt jeder, aber auch jede Kritik, dieses Recht haben wir verloren. Wir nennen uns Fußball-Weltmeister, da müssen wir auch dazu stehen.
Ja, ja. Ja. Ja, danke. Also das ist das Thema Trösten und Begegnung. Dann möchte ich jemanden bitten, aus Jesaja 60, Vers 14 vorzulesen, das auf Seite 7. Das ist das Thema Versöhnung. Von der Begegnung mit jüdischen Menschen, die wir anstreben, kommen wir zur Versöhnung, dass wir mit einer Haltung der Buße kommen und dies auch zum Ausdruck bringen. Wenn jemand das vorlesen möchte, der mittlere, vierte von oben auf Seite 7.
16, 14. Die Söhne deiner Unterdrücker und alle, die dich verspottet haben, beugen sich tief und werfen sich vor ihren Schwert.
Genau, das ist der Vers, den wir sehr gerne zitieren und sehr gerne lesen, wenn wir solche Gedenkveranstaltungen haben, wenn wir uns mit Holocaust-Überlebenden treffen. Denn es spricht wirklich aus, also für Menschen, die natürlich in ihrer Familiengeschichte Wehrmachts- und SS-Leute, Offiziere hatten, ist es natürlich fast schon wortwörtlich zu nehmen, weil sie tatsächlich Söhne oder Kinder deren sind. Jetzt für uns, die vielleicht schon zur zweiten oder dritten oder nachfolgenden Generation oder so gehören, kann es aber trotzdem im übertragenen Sinn gesehen werden, denke ich. dass Gott hier dem jüdischen Volk eine Zusage gemacht hat, dass die Söhne derer, die dich unterdrückt haben, zu dir kommen mit einer Haltung der Buße. Dann der nächste Vers, also dadurch, dass wir jüdischen Menschen begegnen, uns versuchen, mit ihnen zu versöhnen, haben wir auch die Möglichkeit, ihnen praktisch zu helfen. Und ihr habt gesehen, dass wir das zum Teil durch humanitäre Hilfe tun. Dass in der Ukraine wird an überwiegend jüdische Gemeinden, aber auch manchmal christliche Kinderheime und so, wird humanitäre Hilfe verteilt, die in Deutschland gesammelt wird. Und es gibt mehrere Transporte, die aus Hamburg und Lauenburg und aus Sachsen weggehen und in Nikolajew ankommen. Dort haben wir ein Ehepaar, die sich darum kümmern und die das weiter verteilen. Dadurch werden jüdische Gemeinden, Waisenhäuser, Kinderheime, jüdische Altersheime in dem Sinne habe ich noch nicht erlebt. Aber es gibt in jeder Stadt mit einer nennenswerten jüdischen Gemeinde eine Hilfsorganisation, die heißt Chesed, wird übersetzt Barmherzigkeit, die sich um so eine Art AWO sind, die sich um die Kinder kümmern, um die Jugend, die Programme haben, die natürlich auch ein bisschen versuchen, jüdische Kultur und Werte zu vermitteln und die sich auch um Holocaust-Überlebende kümmern, die einmal in der Woche zum Beispiel einsammeln aus ihren Wohnungen, aus ihren Häusern, Ausflüge mit ihnen veranstalten. So, durch diese Begegnung und Versöhnung haben wir Möglichkeit, praktisch zu helfen, sie praktisch zu segnen heute. Wir hatten ein eben EZ-Mitarbeitertreffen mit fast allen unseren osteuropäischen Mitarbeitern in Tschechien im Sommer dieses Jahres und haben bei der Gelegenheit, weil es nicht weit weg, es war so ein Dreiländereck von Tschechien, Slowakei, Polen, haben wir auch Auschwitz besucht. Das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz und Auschwitz-Birkenau. Und wenn man da durchgeht, sieht man diese großen Hallen und in Räumen, die sind ja so groß wie dieser Raum, noch größer, alles mit Vitrinen und in diesen Vitrinen sind endlos viel Gegenstände, von Schuhcreme, endlos viel Schuhe, Koffer, Kleidung, Haare, Brillen, Krücken, Prothesen, alles Mögliche. Also es ist fast wie im Horrorfilm. Natürlich ein Museum in diesen Hallen, in denen früher entweder Militär untergebracht war, SS oder jüdische Menschen ihre Unterkünfte hatten. Und das hat uns sozusagen in dem Moment bestätigt, dass wir mit dieser humanitären Hilfe können wir auf einer Ebene diesen Menschen jetzt heute segnen, wo früher die Deutschen ihnen alles weggenommen haben. Natürlich, das Schlimmste ist, dass die Deutschen ihnen das Leben weggenommen haben. Aber sie haben ihnen auch alles andere sonst weggenommen, bis zu dem Punkt, wo sie ihnen das Leben weggenommen haben. Und das hat sozusagen uns ein bisschen den Auftrag bestätigt, dass es richtig ist, humanitäre Hilfe bei allen Kosten und bei allem Aufwand, der damit verbunden ist, das weiterlaufen zu lassen. Genau, der nächste Vers ist dann auf Seite 7, der oberste. Jesaja 49, 22. Und das führt zu dem anderen Thema, das ist Aliyah, die Rückkehr der Juden, dass wir bedürftigen jüdischen Menschen. In Deutschland sind nicht so viel bedürftig, das bezieht sich überwiegend auf die ehemalige Sowjetunion, auf Russland, Ukraine, Äthiopien. Aber auch, es gibt ja seit 20 Jahren mit den Kontingenzflüchtlingen ungefähr 200.000 russischsprachige Juden in Deutschland. Und von denen sind auch insbesondere die älteren Menschen oft bedürftig. Und wenn die sagen, sie wollen zu ihren Kindern nach Israel, aber können das nicht finanzieren, dann greifen wir ihnen dabei unter die Arme. Genau, wer möchte das noch lesen? Seite 7, ersten Vers.
So spricht der Herr: Ich werde meine Hand zu den Nationen hin erheben und zu den Völkern hin mein Feldzeichen aufrichten. Und sie werden deine Söhne auf den Armen bringen und deine Töchter werden auf der Schulter getragen werden.
Ja, danke. Also hier sagt Gott, er stellt ein Feldzeichen auf, also er tut etwas, was alle sehen sollen. Wenn man sich eine römische Armee vorstellt, die mit ihrem Feldzeichen, wenn die das irgendwo im Boden gerammt haben, dann war klar, hier passiert was. Hier ist das Römische Reich im Namen des Senats und Volkes von Rom. Und hier geht es jetzt zur Sache. Und so sagt Gott hier, er will was tun. Und das ist ein Feldzeichen hin zu den Nationen. Er sagt, hört ihr Nationen, ihr Heidenvölker, versteht, ich tue etwas mit dem Volk Israel. Und sie, das bezieht sich jetzt der folgende Vers auch auf die Heiden, sie werden deine Söhne auf den Arm, also die Söhne des jüdischen Volkes, auf den Armen bringen und deine Töchter werden auf der Schulter getragen werden. Also hier spricht sozusagen Gott verheißt dem jüdischen Volk, dass er aus den Heidenvölkern Menschen mobilisieren wird, die das jüdische Volk unterstützen und dem jüdischen Volk helfen, zurück nach Israel zu kehren. Ich möchte jetzt noch zwei, habe ich noch ein bisschen Zeit? Ja? Da möchte ich noch zwei Verse vorlesen. Der eine ist Matthäus 15, nur um einen Punkt vielleicht zu verdeutlichen. Wir kennen alle die Geschichte. Heilung der Tochter der kanaanäischen Frau. Und Jesus ging von dort weg, und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau, die aus dem Gebiet herkam, schrie und sprach: Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen: Entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach: Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach: Ja, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Wir wissen alle, welche Schwierigkeiten die frühe Gemeinde hatte, anzunehmen oder zu glauben, zu akzeptieren, dass der Messias, der Sohn Davids, nicht nur zur Erlösung und zur Wiederherstellung Israels gekommen ist, sondern für alle Völker. Dass auch heidnische Menschen aus den nichtjüdischen Völkern um Israel herum und auch die innerhalb des Volkes Israel gelebt haben, Zugang haben zu diesem Messias und zu diesem Heil. Wir sehen das in Petrus, der auch Gott gefragt hat. Und Gott hat ihm gezeigt durch diesen Traum auf dem Haus in Jaffo, dass er alles essen darf, also dass Gottes Wort dass er auch Kontakt haben darf zu Nichtheiden und mit ihnen Gemeinschaft haben darf, oder dass auch, Entschuldigung, zu Nichtjuden, dass auch Heiden die Taufe empfangen dürfen. Wir sehen das in den Diskussionen zwischen Paulus und Jakobus, in verschiedenen Briefen, in der Apostelgeschichte, wie sehr die Apostel darum gerungen haben, was machen sie mit diesen Heiden, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Kann es überhaupt sein, dass Heiden überhaupt Gott annehmen dürfen? Dürfen die überhaupt Jesus annehmen? Müssen die dann nicht erstmal Juden werden, damit es überhaupt sein kann? Also für die frühe Gemeinde war es schwierig, die Tatsache anzunehmen, dass Gottes Heil nicht ausschließlich für Israel da ist, sondern für die gesamte Menschheit zur Verfügung steht durch Jesus. Jesus selbst vergleicht hier sich selbst mit dem Brot. Er ist das Brot des Lebens, das hat er auch in Johannes und woanders, ist klar. Die Kinder sind Israel, die am Tisch sitzen und dieses Brot präsentiert bekommen. Die Hunde sind die Heiden, die Nichtjuden, zu denen wir letztendlich auch gehören, außer dadurch, dass wir Jesus angenommen haben, wir auch zu Kinder Gottes geworden sind. Aber die Tatsache, dass sozusagen die Hunde was von den Krümeln abbekommen haben, heißt nicht, dass die Kinder keine Kinder mehr sind. Ich will damit nicht sagen, dass Israel nicht auch den Messias annehmen muss, um Erlösung zu erlangen. Aber die Bündnisse, die Verheißungen, die Gott dem jüdischen Volk gemacht hat, die Kindschaft, ist immer noch vorhanden. Und das ist etwas, genau wie die damalige Gemeinde, die Apostel, Schwierigkeiten hat anzunehmen, dass diese Erlösung nicht ausschließlich Israel gilt, sondern allen Menschen zur Verfügung steht. So hat auch das Christentum immer wieder, nicht in der ersten Zeit, nicht in den ersten Jahrhundertjahren, in den ersten bis zum dritten, vierten Jahrhundert nach Christus, war diese Sache noch verständlich. Erst mit den Kirchenvätern, die Theorie verbreitet haben, dass, das Christentum, die heidnische Kirche jetzt Israel ersetzt hat als Volk Gottes. Damit kam eigentlich viel Konfusion und viel Missverständnis und viel Antisemitismus in die Kirchengeschichte hinein. Und so haben wir heute noch viel damit zu kämpfen, dass wir, genauso wie damals die Apostel Probleme hatten zu verstehen, dass das Heil universalistisch für alle zur Verfügung steht, so haben wir heute Probleme zu verstehen, der Leib Christi, dass auch wenn der Glaube, wenn das Heil universalistisch ist und allen Völkern und jedem in Christus zur Verfügung steht, dass es trotzdem noch bestimmte Verheißungen für das Volk Israel gibt und dass Israel immer noch Gottes auserwähltes Bundesvolk ist und dass Gott noch einen zusätzlich zu dem universalistischen Plan Gott noch einen partikularistischen Plan hat. Das ist ich sage nicht, dass das jüdische Volk ohne Jesus Heil haben kann, aber Gott hat bestimmte Verheißungen gegeben zur Wiederherstellung des jüdischen Volkes, die immer noch gelten. Und da möchte ich jetzt noch einen Vers zu lesen aus Jesaja 49.
Aber nicht das? Eine Verständnisfrage? Das hört sich jetzt so ein bisschen an, als ob es da zwei verschiedene Maßstäbe gibt. Also
nee, nicht zwei verschiedene Maßstäbe.
Vom neuen Bund, der würde ich schon sagen, sehe ich jetzt das geistige Volk Israel, und darum geht es ja um den Staat, jetzt auch nicht anders behandelt als die Nicht-Israeliten. Also das heißt, das ist ja eigentlich die Verheißung von Jesus, dass eben diese Zweiteilung aufgehoben ist. Und der Kornerstein, der Eckstein ist ja genau das, was der Hausbauer sozusagen, in diesem Fall ist es das Volk Israel, die den verstoßen haben. Ja. Und dann ist mein Verständnis schon so, dass letzten Endes über die Person Jesus Christus kommt es zur Einheit, aber es ist jetzt schon zumindest doch ja ein bisschen kontrovers zu sagen, dass es nochmal eine andere Verheißung für die Israeliten gibt, als für den Rest der Gottesgläubigen oder der Gläubigen an Jesus.
Also ich glaube schon, dass wir ganz klar herausstellen müssen, das hat Niklas ja auch gesagt, dass ohne Jesus keine Vergebung gibt. Ist richtig, was ich sage.
Ja.
Und wie die einzelnen Völker von Gott geführt werden, das können wir eigentlich nicht bestimmen. Da müssen wir einfach darauf vertrauen, dass wir selbst erstmal so geführt werden, dass wir das Heil erlernen. Ne?
Also, ich lerne eigentlich aus dem Neuen Testament, dass Gottes Reich, oder Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein geistliches Reich, das sich zeigt in den Herzen der Menschen. Und wenn er sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich, dann sieht man, wie ausschließlich das ist, wo auch nicht irgendwie noch ein Sonderweg irgendwie möglich ist. Und was wir als Christen natürlich sehen müssen, dass das Heil aus den Wurzeln Israels kommt, natürlich. Aber wir kennen die Stelle, wo die Israeliten aus diesem Stamm, aus diesem Weinstamm ausgefropft wurden und wir Heiden eingefropft sind. Allerdings auch mit der Maßgabe, seid vorsichtig, ihr könnt genauso wieder ausgefropft werden. Aber was fropft uns ein? Es ist letztlich der Glaube, wie Abraham ihm gezeigt hat, nämlich das Vertrauen zu Gott. Und das ist der Glaube, der uns sozusagen, nur der Glaube, dass Christus für uns ans Kreuz gegangen ist, das spricht uns frei. Oder Gott spricht uns dadurch frei. Und ich sehe nicht, dass da noch ein Sonderweg aufgezeigt wird oder dass das Heil besonders auf dem Volk Israel liegt. Da sehe ich auch das Problem, dass das Volk Israel heutzutage ein Volk ist, ähnlich wie die sogenannten Christen bei uns. 80% sind vielleicht evangelisch oder katholisch, haben aber mit dem Glauben eigentlich gar nichts am Hut. Und ob die wirklich Gottes Volk sind, das wage ich stark zu bezweifeln. So kann man nicht von dem christlichen Abendland reden oder auch nicht von dem jüdischen Volk als das Volk Gottes, sondern diejenigen, die wie Abraham den Glauben an Gott haben und an ihm festhalten und dann letztlich auch Jesus Christus als ihren Erlöser erkennen, die werden das Heil finden.
und alle anderen, das ist, liegt bei Gott. Da können wir nicht sagen, es gibt da noch einen Sonderweg oder ich sehe es nicht. Es gibt eine Stelle, die es vermuten lässt, dass Gott einen Sonderweg geht mit Israel. Da ist gesagt, auf diese Art, auf diese Weise oder so wird Gott das Volk Israel retten. Aber auf diese Art und Weise heißt es eigentlich, so wie Christus, nämlich über Christus werden sie auch das Heil finden. Und es gibt kein Heil außer Christus. Da sind wir uns ja auch, das ist ja auch Konsens.
Ja, wir reden hier jetzt auch nicht unbedingt von einem Sonderweg zum Heil, sondern dass es zusätzlich zu diesem universalistischen Heil, was allen Menschen zur Verfügung steht, dass es noch spezifische Pläne zur Wiederherstellung des jüdischen Volkes gibt.
Was ist zum Beispiel das geistliche Israel? Was ist Israel heutzutage?
Ich bitte jetzt, ich habe es tun, schwer, mit Stellen vorzulesen, weil das sind hochtheologische Fragen, die wir, glaube ich, alle gar nicht richtig beantworten können. Aber eine Stelle ist mir vorhin aufgefallen. Es geht nicht darum, ob Israel würdig ist. Das ist die falsche Fragestellung. Jesaja schreibt
Um meines heiligen Namens
willen. Nicht um eures Willen, Haus Israel.
Genau.
Nicht um euren Willen, Haus Israel. Sondern um meines, sagt Gott, heiligen Namens willen. Denn ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Das sind richtig schwere Vorwürfe, aber er sagt, nein, bildet euch nicht ein, euren Willen.
Richtig, ja.
Sondern meinet heiligen Namen. Und ich werde euch auf den Nationen holen, aus allen Ländern zusammen und euch in euer Land bringen. Und ihr werdet reines Wasser auf, und Gott werde reines Wasser aufspringen. Ihr werdet rein sein von all euren Unreinen. Und werde ich euch reinigen. Und ich werde, Gott sagt, ich werde euch ein neues Herz geben und den neuen Geist in eures Herzen geben.
Genau.
Und da, glaube ich, da haben wir überhaupt nichts dazu zu fügen.
Ja, ja. Das stimmt, um seines heiligen Namens willen. Ja. Genau, zu was ich nur ermutigen möchte, ist, was das alles, diese Stellen in Hesekiel sprechen ja von einer Sammlung des jüdischen Volkes. Sie sagen, um seines heiligen Namens willen will er Gott all diese Verheißungen, die er dem jüdischen Volk gegeben hat, vollbringen.
Ja, das ist die Frage. Was ist jetzt jüdisches Volk? Das Volk Gottes.
Wer ist
heutzutage das Volk Gottes?
Das ist eine Frage, die diese Sachen nicht betreffen, denn diese Prophezeiungen wurden ganz klar dem historischen jüdischen Volk gegeben.
Ja, gut, aber es ist ihnen auch gesagt worden, dass sein Wort eben nicht von dieser Welt ist.
Die Regierung von Israel nichts gedacht, hier rein. Das muss ich nochmal sagen. Also,
ja.
Gute Frage. Nikolaus, Nikolaus. Dann noch eine Frage. Diese Bibelverse zur Wiederherstellung, sind die nicht alle kurz vor und während der Diaspora gegeben worden, als Israel in babylonischer
Gefangenschaft? Ja, kurz vor, während der Diaspora, genau. Nein, es sind noch immer sind Juden aus dem babylonischen, aus dem assyrischen Exil nicht zurück.
Ja gut, aber man kann schon feststellen, dass Israel damals wieder zusammengeführt wurde.
Ja, ja.
Wir haben von der Rückkehr gesprochen. Ich glaube, das ist eigentlich das Thema abgeschlossen. Man kann
nein.
Sich noch ein zweites Mal auf.
Nein, es heißt ja,
ich will es jetzt gar nicht diskutieren,
so in
Detail und klären. Ich gebe es nur zu bedenken, es ist ja nun ein schwieriger Bereich. Und
Und
so weiter, alle Lieder, alle Jene, das muss man jetzt halt noch durchdenken. Also, gemacht im Nachhinein. Nur David hat die Kami, die Verse ja schon vorher mal gelesen.
Und das ist genau das, was wir nicht tun. Angesichts dessen, was wir in diesem Land mit diesen Menschen gemacht haben, da sollten wir schweigen.
Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe
gar nichts gemacht. Das ist mein Leben, das ist noch viel in meiner Jugend, in meiner Heranwachsensein davon geprägt worden, was meine Geschwister beim Älteren möglicherweise, mein Vater hat nicht getroffen, war keiner in der SS, war keiner, sogar der Bruder, mein Onkel hat drei Onkel verschissen, das ist nicht mal einer überlebt hat, bis ich geboren war. Aber das sind alles theologische Gedanken. Nur wir als Deutsche, und deswegen kann ich die Arbeit, die du mir hier begrüßen, mit allen theologischen Bedenken, wir haben jedes Recht verloren, den Finger zu heben und auf irgendeinen Jungen zu zeigen. Guck mal, das jetzt gut heißt, dann müssen wir einfach unsere Klappe halten. Nicht das prinzipiell gestern mit anderen. Das ist mein persönliches, meine Entscheidung für mein Leben gewesen, wo ich innerlich so fertig werde, wenn ich sehe, wie man nicht den israelischen Staat, wie man die Menschen, die da leben, angreift und sagt, oh, so viel mal eben 900 Raketen in 4 Wochen.
Also da muss man aber auch bedenken, dass die Juden, die ja verfolgt wurden durch uns, mit den Palästinensern machen. Das ist, dann
das ist aber wieder ein ganz anderes
Thema. Ja,
das möchte ich hier jetzt nicht aufmachen.
Sagen, wir müssen für alle Zeit Abbitte leisten, dann müssen wir auch an den Sinti Abbitte leisten, an den politischen, an den Kommunisten. Wir haben ja nicht nur Juden umgebracht, wir haben ja alle umgebracht, alle, die anders denken. Also,
aber das ist wieder eine Frage unseres Verhältnisses zu Gott.
Ja. Nur wenn man sich mit einem gläubigen Juden unterhält, der hält einen ja für einen Spinner, weil man an Christus glaubt. Ich habe das schon erlebt, mit einem gläubigen Juden mich zu unterhalten und der sagt zu mir, du bist verrückt, dass du an den Typ glaubst.
Sind das nicht einzelne Menschen, so wie es vielleicht auch Christen gibt, die sagen so, also so sollte ein Christ auch nicht mit anderen Menschen reden.
Ja, wir sollen vergeben, damit uns vergeben wird. Wenn die Juden uns aber nicht vergeben, wo haben wir dann die Basis?
Wo ist doch deren Sache? Wenn die es wollen, dann habe ich aber meinen Schritt getan.
Erst einmal möchte ich betonen, das ist etwas, was aus seinem eigenen Herzen erzählt, was seine Lebensbasis hier ist, wofür er sich einsetzt, was ihm wichtig ist, sein persönliches Zeugnis. Das ist erstmal, was ich also mal feststellen möchte. Wir steigen natürlich jetzt in eine andere Dimension ein in unserem Gespräch, was als Gemeinde, wie wir uns zu dieser Thematik stellen würden. Und ich denke, hier ist es tatsächlich so, dass das eine diffizile Sache ist, die man nicht in 2-3 Worten, erledigen muss. Da muss man schon wirklich einsteigen und wirklich gründlich drüber nachdenken und gründlich drüber sprechen. Und erst einmal ist es für mich, wichtig zu sehen, woran du glaubst, was deine Ziele sind, wofür du dich einsetzt. Und, und ich denke, es ist ein persönliches Glaubenszeugnis, was uns hier heute dargestellt worden ist, ein persönliches Zeugnis, wofür sich jemand wirklich schwerpunktmäßig für sein Leben einsetzt. Und dafür bedanke ich mich und ich freue mich darüber. Aber die andere Sache ist, schon wichtig. Das heißt, wenn wir dieses Thema also wirklich da auf den Grund gehen wollen, als Gemeinde, wie stellen wir uns auch zu der Arbeit, ganz allgemein, wie stellen wir uns zu dem Volk Israel, dann sollte man das nicht so mit einigen Worten machen, sondern das ist wert, dass man da wirklich tiefer einsteigt und sich ein Gesamtbild erarbeitet, um dann ein festes Fundament zu haben, auf dem sozusagen eine Meinung darauf basieren kann.
Denn wir sehen ja, dass bei uns auch innerhalb von uns die Ansichten da sehr differieren, sehr schillernd sind. Ne? Und wie du sagst, wir müssen da eben uns gegenseitig einfach erstmal sagen, wo wir stehen. Das kann sehr unterschiedlich sein. Und dann müssen wir versuchen, wenn wir das weiter betreiben wollen, uns mal anhand der Bibel tatsächlich dann eben ein Bild davon machen. Ne? Und ich meine, du hast jetzt sehr viele alttestamentarische Zitate gemacht. Natürlich, das ist Wort Gottes und das Verheißung Gottes. Aber wir müssen einfach auch erstmal uns dann wieder zurückziehen aufs Neue Testament und von daher eben gucken, wo wir stehen und wie wir damit umgehen. Was ich aber ganz wichtig finde, und das ist das, was auch bei Gabi auch angeklungen hat, die Frage der Versöhnung. Ne? Also wir müssen von unserem Herzen aus erstmal wirklich auf Versöhnung drängen. In welche Richtung auch immer. Und das ist wirklich getrieben von der Liebe Jesu, dass wir das tun. Und nur so können wir dann auch den anderen sagen, das ist die Liebe Jesu, die uns zu dir gebracht hat und die uns Versöhnung geben will. Ja,
ich finde auch, werden lassen will. Ja, ich möchte das auch unterstützen und sagen, dass wir natürlich Buße tun müssen, wenn man bedenkt, was im Namen Christi von den Christen her alles schiefgelaufen ist. So wie die Juden heutzutage das Christentum empfinden, dass sie sagten, da kommt das Christentum und danach kommt das Schwert. Das ist ja vom christlichen Gedankentum überhaupt nicht zu halten. Und das aber aufzuklären und da Achtete zu leisten, dass Christen diesen Anschein nicht nur erweckt haben, sondern praktiziert haben, da ist wirklich Buße notwendig. Und, aber man muss auch sich davon trennen und sagen, das ist nicht Wort Gottes, das ist nicht das Evangelium, was da verkündet wurde, sondern das ist ein falsches Evangelium.
Das ist aber eben eine Unterscheidung, die von jüdischer Seite her nicht gemacht werden kann.
Für die Praxis.
Ja, ja.
Ja. Das ist natürlich aber schon ein sehr schwieriges Feld, ein Minenfeld. Wenn ich überlege, wir haben ja mal einen Politiker gehabt namens Franz Josef Strauß, der eine oder andere wird sich an ihn noch erinnern, der hat ein Zitat gebracht, und zwar hat er wortwörtlich gesagt, ein Volk, das diese wirtschaftlichen Leistungen erbracht hat, hat ein Recht von Auschwitz nichts mehr zu hören. Und als das zitiert wurde, ich kann das also schwarz auf weiß euch zeigen, da wurde gesagt, ihr seid doch alles linke Spinner, was kocht ihr da hoch und so weiter und so fort. Und so. Das hat ein Politiker gesagt, dem ein Flughafen gewidmet wurde, wo es wieder heute heißt, Franz Josef Strauß, toller Typ und so. Und ich will damit nur sagen, der Gedanke der Versöhnung sollte natürlich schon sowieso lange bei uns verankert sein. Und eben aber auch global, wirklich zu sagen, wir sollten endlich in der Lage sein, diesen Holocaust richtig einzuordnen und auch natürlich zu sagen, das soll nie wieder vorkommen. Aber wirklich global in jeglicher Hinsicht, ob es sich nur um Sozialisten, Kommunisten, Juden handelt, Christen, es sind ja so viele umgekommen, Homosexuelle, das ist entsetzlich und das ist völlig klar, das darf auch nie wieder passieren. Aber ich denke mal, nachfolgende Generationen, wie zum Beispiel mein Sohn, der ist völlig, wie soll ich sagen, locker kann der damit umgehen. Er sagt, Leute, das waren Generationen, damit habe ich nun wirklich nichts mehr zu tun. Und schmiert es mir nicht dauernd aufs Butterbrot. Das ist schwer, dann zu sagen, also hör mal, das ist die Geschichte deines Volkes, du bist Deutscher und so weiter. Ja, sagt er, aber ich bin 1981 geboren worden. Die Gräueltaten, die damals vollbracht wurden, sollen nicht wieder vorkommen, aber ich muss mich doch nicht permanent dafür entschuldigen. Wofür? Ich habe doch nichts gemacht. Das wird schwierig, das wird zunehmend schwierig.
Das wollte ich auch nochmal, ich denke auch, also das ist, also ich finde es erstmal gut, weil es ist ja wirklich ein Sprengstoffthema, weil es so divers ist, dass du das machst. Aber ich denke auch, ich glaube nicht so sehr, dass das ein, wenn ich jetzt an Alex und meine Kinder denke, die in anderen Jahrhunderten zur Welt gekommen sind, also ich habe schon Probleme mit dieser Kollektivschuld der Deutschen bis irgendwie die nächsten 100.000 Jahre, weil das sehe ich nicht so. Ich glaube, das ist eine Verantwortung von allen Christen, zumindest gerade auch. Ja. Warum soll jetzt ein französischer Christ über diese, ich sage mal, ein junger Christ, der wirklich damit überhaupt nichts mehr direkt zu tun hat, warum soll der damit anders umgehen als jetzt ich oder meine Kinder oder die Kinder meiner Kinder? Weil ich glaube, das ist, ich bin auch kein großer Fan, dass man das verharmlost, auf keinen Fall. Aber ich bin auch kein Fan davon, dass man sagt, unter all den Völkern sind jetzt die Deutschen und die Kinder der Deutschen bis auf Ewigkeiten mit diesem Amboss an Gewicht auf den Schultern. Ihr habt das irgendwann doch eure Vorfahren gemacht, vor allen Dingen, weil wir in der Europäischen Union leben. Ich meine, die Italiener, die Franzosen, die Deutschen. Also da bin ich immer ein bisschen sensibel, weil ich denke, das muss man so ein bisschen differenzierter sehen, wenn man eben die zweite, dritte, vierte, fünfte Generation sieht. Ne? Was ja nicht heißt, dass du das jetzt nicht siehst, aber deswegen, ich würde vielleicht ein bisschen
es auch mal sicher,
sehen, das ist eine christliche Verantwortung.
Genau.
Aber das ist nicht nur eine christliche. christliche Verantwortung der Deutschen, sondern das ist vom Prinzip, haben alle Christen das Problem.
Ja, natürlich. Das stimmt.
Das stimmt. Die Juden im Dritten Reich ist nicht im Namen Jesus passiert.
Nein, natürlich nicht. Aber genau. Wie gesagt, Alexander kann dafür jetzt genau.
Aber es ist viel. Es ist viel theologisch.
Wir haben Schwierigkeiten der dritten Generation dazu vermitteln. Das darf nicht sein. Da läuft etwas so dramatisch schief. Das kann mich reinweg in Verzweiflung bringen. Ich bin auch gegen die Singularschule der Deutschen, als in Kambodscha waren, da sind schlimme Dinge passiert. Aber wenn wir bitte schön sagen, abendländische Gene, wir auf Homer, der kein Deutscher war, wir beziehen uns auf Goethe, auf Schiller, auf Mozart, da ist ja auch etwas. Aber wenn wir das tun, dann haben wir auch, da müsste ich noch auf Deutsch, wir beziehen uns gerne darauf, viel großen Leistung, Ingenieurleistung der Deutschen. Wenn wir das nicht dazu nicht stehen wollen, das nicht weitergeben wollen an unsere Kinder, dann dürfen wir auch nicht mehr sagen, wir sind das große mathematische Volk, wir haben die Ingenieurleistung, wir haben die Literaturleistung, wir haben die musische Leistung, wir haben unsere Kultur. Diese ist für alle Ewigkeit Teil unserer Kultur geworden. Und eine Kultur des Vergessens, die hat schon lange genug und weit genug um sich gegriffen, finde ich.
Genau. Was du jetzt sagst, zum Beispiel über junge französische Christen, sicher haben die auch ihre eigene Verantwortung, aber wir müssen uns ja darum kümmern, wer wir sind vor Gott und vor den Menschen. Und deswegen haben wir als Deutsche eben diese spezifische Last. Und wenn Schuld, auch wenn sie historisch über 2-3 Generationen zurückliegt, nicht aufgearbeitet und nicht, sicher, sie ist im großen Teil schon aufgearbeitet worden, aber es gibt immer noch Sachen, die zum Tage kommen, immer noch Einzelheiten, immer noch was Neues. Und Sachen müssen, Sachen müssen ausgesprochen und Sachen müssen vor Gott gebracht werden. Damit Gott auch unserem Land und der Gemeinde in unserem Land auch vollständig Heilung schenken kann, denke ich.
Also, ich verstehe die Diskussion, aber ich will mal etwas sagen aus meinem Herzen gesprochen. Ich bin absolut nicht dafür, diese Schuld zu vergessen. Es macht mich nur traurig, dass die anderen Völker ihre Schuld vergessen.
Ja.
Aber das ist nicht unser Problem.
Wenn ich jetzt nämlich sehe, wie im Jugoslawien-Konflikt die Gräueltaten passiert sind und sich heute die Serben nicht dafür verantwortlich führen, dann macht es mich krank. Oder wie du Kambodscha gesagt hattest, wo Paul Pot, oder wie der heißt, Millionen von Menschen hingeschlachtet haben. Es ist die Verpflichtung eines jeden Menschen, aus der Vergangenheit zu lernen und sich die Vergangenheit und die Geschichte vor Augen zu haben und damit auch einen Wegweiser für die Zukunft zu haben. Zu wissen, so geht es nicht.
Und das beinhaltet auch für jeden Einzelnen eine Verantwortung.
Das ist wichtig, was du sagst. Das ist nicht unsere Verantwortung.
Da sagt ein Russe zu Amerikanern, als sie dann sich streiten und ihr seid zu den Negern. Ja. Das ist das Argument, das
wir haben. Jeder sollte an seine eigene Brust schlagen. Es ist keiner da, der da.
Ich wollte auch noch was zu dem sagen, was die Generation ist, weil ich das auch in Israel gemacht und habe mit Leuten in meinem Alter gesprochen und für die ist das immer noch präsent. Also der eine sagte, einerseits fühlt er sich mit den Deutschen, mit den jungen Deutschen am meisten verbunden, aber das kann er sich gar nicht erklären. Und der war nicht gläubig, also er ist Jude, aber nicht glaubt nicht an Gott. Und auf der anderen Seite sagte er, aber es ist ständig im Hinterkopf. Immer noch da. Und ich sehe das als eine Riesenchance, gerade für meine Generation und auch die nachfolgende Generation, dass wir da dann reinkommen und bei den Leuten, bei den Enkelkindern und Kindern jetzt noch sagen können, das hat mein Volk verursacht und ich gehöre nun mal zu diesem Volk und ich gehöre, ich weiß nicht, was in meiner Familie war oder so, aber ich stehe dazu und ich kann heute noch zu dir kommen und sagen, es tut mir leid. Und in Jesaja 60 steht, über Israel, die Kinder deiner Unterdrücker werden zu dir kommen und sich vor dir auf den Boden werfen. Und das ist genau das, was wir tun. Das ist eine Riesenchance. Und auch psychologisch weiß man, dass jetzt die nicht nur die Täter haben nicht mit ihren Kindern geredet und nicht gesagt, was war, sondern die Opfer haben auch nicht geredet. Und die Kinder wussten nicht, was mit den Eltern war. Und psychologisch weiß man, dass erste, zweite und dritte und vierte Generation anfangen, es aufzuarbeiten, dieses Trauma an beiden Seiten. Und von daher können wir uns einmal geistig, aber auch von daher können wir uns da meiner Meinung nach nicht rausziehen. Und wie gesagt, das ist eine Riesenchance, gerade für die Deutschen.
Also da bin ich auch voll d'accord. Was ich nur, ich glaube, die Motivation ist eben wichtig, wenn man sozusagen der Generation, unserer, aber auch in der Nachfolgegeneration, das naheliegt und darauf hinweist, finde ich das in Ordnung, aber nicht so nach dem Motto, ihr habt oder eure Väter haben solche große Schuld, also seid ihr sozusagen, ich würde es als Chance verkaufen und aus dem nächsten Lebensjahr, aber nicht immer dieses, ne, du bist zufällig in Deutschland geboren und deswegen.
Das ist nochmal die Frage, das muss man sich genau angucken haben, aber das Alte Testament kennt ja durchaus aus dem Kollektivschuld. Also wenn man zum Beispiel an Daniel denkt, der im babylonischen Exil ist und ein gerechter Mann ist und er tut Buße für die Väter, er war beerdigt dran und er geht auf die Knie und sagt, wir haben Sünden.
Ja. Aber dann sehe ich Jesus, der dir die Sünden erstmal vergibt und das heißt auch die Sünden, die an die Juden begangen wurden. Und deswegen sehe ich jetzt die Erbsünde, da ist ja die katholische Kirche ein bisschen anders. Ich sage nicht, dass Alex als Deutscher irgendeine Schuld hat, die er begleichen muss, weil wenn er Christ ist, ist auch das vergeben.
Nein, er hat keine Schuld
was
mehr.
Was ja nicht heißen soll, dass man trotzdem
das mal zusammen auch.
Weißt aber du, eine was? Verantwortung, würde ich sagen.
Das ist aber ein Unterschied. Das ist aber ein Unterschied. Sünde und Verantwortung sind zwei Paar Schuhe.
Aber wie wird denn das aussehen in
ein paar Jahren? Also ich glaube auch, dass Kommunikation immer zwischen Völkern und zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen ganz wichtig ist, ganz global. Und ganz global ist auch die Frage halt, wo wir hingucken. Natürlich ist da, wenn man mit Juden zu tun hat, wichtig, da zu kommunizieren und die Nähe zu finden. Aber wir wissen ja auch, dass es heute viele, viele Länder auf der Welt gibt, wo Christen hingerichtet werden, heute. Und auch da geht es um Kommunikation und Vergebung und auch mit vielen anderen Kulturen und Glaubensrichtungen. Also ich glaube, das ist ein großer Auftrag.
Ja, also, ja bestimmt ja, nur der Auftrag
ich wollte eigentlich
von
nur
dem.
Sagen, wissen denn die Generationen in 20, 30 Jahren noch was zwischen 33 und 45?
Das ist unsere Aufgabe.
Ja, aber die Italo-Schweine haben die Schulen ja auch und unser ganzes Bildungssystem einen großen Anteil dazu zu leisten.
Aber vielleicht
die plus die Eltern oder Großeltern.
Die Fantasie ist betroffen. Vielleicht nicht immer noch. Also
Die
Frage ist einmal, wie lange die noch machen. Ich finde das ausgesprochen interessant. Ich finde es gut, dass wir uns auf diese Weise über solche Themen auch auseinandersetzen. Denn das ist schon eine besondere Situation, in der wir wirklich mal in die Tiefe gehen an vielen Stellen, in denen wir sonst eigentlich so ein bisschen flach bleiben. Ich wollte zu dir noch sagen, natürlich, du hast recht, also ich als Deutscher fühle mich unbedingt gezwungen, jetzt unbedingt die ganze Last auf meinen Schultern zu tragen. Aber es gibt unterschiedliche Gewissen, es gibt Menschen, die einfach von anderen Emotionen getrieben sind oder von anderen Geschichten getrieben sind, die dann eben solche, sag ich mal, Versöhnungswerke auch aufsetzen. Und ich finde es aber wichtig, dass diese Versöhnungswerke auch irgendwo da sind, ja, denn um genau das zu machen, was wir eben machen müssen, dass die Erinnerung einfach nicht stirbt. Ja, und natürlich, dass Israel jetzt als herausgehoben ist, ist die eine Frage. Es gibt ja noch eine ganze Menge Fragen, die sich darum ranken, die sich aus der Offenbarung ergeben, Richtung Israel als Volk. Ne? Wie steht das Volk Israel in Beziehung zu uns als die herausgerufenen von Jesus? Ja? Und nochmal ganz klar zu sagen, für uns gibt es keine Erlösung ohne Jesus. Ganz klar. Geht es nicht.
Ne? Aber hier geht es mehr um das Nie wieder.
Ja. Es geht um Versöhnung. Versöhnung ist immer auch die Frage des Gewissens. Und ich finde es immer, ich zitiere es immer wieder gerne, muss ich sagen. Jesus sagt uns, bevor du zum Altar gehst, frag dich, ob irgendjemand etwas gegen dich hat. Und wenn es so ist, dann geh zu ihm hin, persönlich mit ihm. Ja, und das sollte unsere Triebfede sein, wenn solche Sachen eben zur Sprache kommen.
Antje?
Genau den Vers, den ich jetzt gerade zitiert habe, den war ich gerade am Suchen. Weil ich bin die jüngere Generation, ich fühle mich null schuldig, null. Mir ist die ganze Geschichte aus meiner Familie der rote Kamm, aber ich fühle diese christliche Verantwortung für mich. Wenn ich weiß, dass jemand etwas gegen mich hat, dann gehe ich hin und dann tue ich das. Und das ist wirklich dieser Unterschied zwischen Sünde und Verantwortung. Wir haben die Verantwortung als Christ, aber wir müssen uns persönlich nicht grämen über das, was unsere Vorväter getan haben. Das ist meine Einstellung.
Ich möchte mich erstmal bedanken für deinen Vortrag und biete an, dass wir unseren Hauskreis um eine Woche auf den 10. Verschieben und das Thema. Dann wird Nikolas auch da sein, glaube ich. Und dann biete ich an, dass wir im Rahmen des Hauskreises darüber nochmal sprechen und das nochmal aufgreifen. Und da ist jeder herzlich eingeladen, mit daran teilzunehmen.
19:30
Wobei ich ihr dann auch würde ich mir wünschen, schwerpunktmäßig betrachtet, wie vom Neuen Testament her die Frage des Volkes Gottes sich stellt. Aber das können wir dann am 10. nochmal aufgreifen, sodass wir das jetzt nicht abschneiden wollen hier, aber die Möglichkeit bieten, das weiterhin zu machen.
Ich würde gerne noch mit einem Vers Schluss machen, mit dem, weil ich wollte den vorlesen in Verbindung mit dem, was ich aus Matthäus 5, glaube ich, Entschuldigung, 15 vorgelesen habe. Und zwar hat es auch was damit zu tun, weil wir hier haben ja ein bisschen, Winfried hat was dazu gesagt und jetzt Joachim, wie das Neue Testament diese Sachen sieht. Also es war ja zur Zeit Jesu hatte das jüdische Volk eine gewisse Messias-Erwartung gehabt. Und die ist nicht unbedingt explizit im Neuen Testament wiedergegeben, aber die ist implizit vorhanden. Die frühe Gemeinde hat ja noch kein Neues Testament gehabt, sondern die haben sich jeden Tag im Tempel getroffen, um Abendmahl das Brot zu brechen, Abendmahl zu feiern, aber die haben die alten testamentlichen Schriften auch gelesen. Also, und in diesem Zusammenhang wollte aus Jesaja 49, wo es um den Gottesknecht geht, das ist ja das Bild des Messias. Und das ist auch das Bild, natürlich gab es noch andere Verheißungen im Alten Testament über den Messias, aber das ist, glaube ich, eine zentrale Messias-Verheißung, die auch die Messias-Erwartung der damaligen Zeit wiedergibt. Und ich glaube nicht, dass wir die einfach auch so vom Tisch wegwischen können. Und er sprach zu mir, mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Ich aber sagte, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist. Also wir glauben ja, dass hier von Jesus die Rede ist. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Also in dieser Definition, was der Messias ist, gibt es zwei Sachen. Einmal das Sammeln und das Zurückbringen, das Wiederherstellen Israels als Volk, als Nation. Und dann, das ist mir nicht genug, sondern ich will auch, dass du zum Heil, zum Licht der Nationen wirst und mein Heil reiche bis an den Enden der Erde. Also wenn die Gemeinde sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen möchte in der Zukunft, würde ich mir wünschen, dass man sich auch mit diesem Thema ein bisschen beschäftigt, dass es tatsächlich Verheißungen, irdische Verheißungen gibt, die dem jüdischen Volk zugesagt sind, Wiederherstellung als Nation, die auch weiterhin noch gelten, auch wenn das Heil in Jesus universalistisch allen Völkern zur Verfügung gestellt wurde. Das möchte ich einfach bitte bitten, dass man das bedenkt.
Das wird sicherlich eine Frage sein, die damit zu untersuchen ist, ganz klar.
Das war jetzt Jesaja
49. Ja, Jesaja 49, 4 bis 5.
Das ist auch in dieser Broschüre.
Ja, ja. Nee, das ist nicht drin, die Stelle ist nicht drin. 4 bis 5. Also ich bedanke mich auch für eure Aufmerksamkeit, für eure Willigkeit.
Habt ihr noch was?
Ja.